Wir schauen uns heute in diesem Gottesdienst einen Bibeltext über einen Mann an, dem ging es am Anfang unseres Textes vermutlich eben ähnlich wie Ronaldo nach diesem verschossenen Elfmeter. Aber dann erlebt dieser Mann aus diesem Bibeltext eine ganz große Ermutigung, eine dreifache Ermutigung. Es gibt natürlich kein Foto von diesem Mann aus diesem Bibeltext, aber vermutlich dürfte sein Blick dann auch wie bei Ronaldo nach diesem Spiel sich ebenfalls ein bisschen verändert haben. Wir schauen uns heute einen Lebensabschnitt von Paulus an. Wir finden diesen Bibeltext in der Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 1 bis 11, wenn jemand da mitlesen möchte, darf er das natürlich gerne tun. Der Text wird dann aber auch eingeblendet. Paulus. Vielleicht stellst du dir jetzt gleich, wenn du das hörst, Ermutigung und Paulus, diese leicht kritische Frage, ja, warum jetzt mal? Dieser Paulus. Braucht der wirklich eine Ermutigung? Paulus, das ist doch so ein frommer Überfliegerchrist, dem mehr oder weniger alles gelingt in seinem Leben. Der Vorzeigechrist, der braucht doch keine Ermutigung. Wenn wir uns anschauen, was Paulus kurz vor unserem Bibeltext alles erlebt hat, dann wird uns relativ schnell klar, oh doch. Dieser Paulus, der braucht eine sehr große Portion Ermutigung. In unserer Vorstellung, zumindest bei mir, ist dieser Paulus oft dieser willensstarke Mann, dieser gefestigte Mann, standhaft. Aber bevor dieser Text hier beginnt, war dieser Paulus ziemlich am Boden. Er war total entmutigt. Ein paar wenige Ausschnitte. In Kapitel 16, also zwei Kapitel vor unserem heutigen Text, lesen wir, dass Paulus zusammen mit seinem Freund Silas in Philippi gewesen ist. Wir lesen da, dass die beiden in Philippi verhaftet wurden und ins Gefängnis gesteckt wurden. Und dort wurden sie brutal gefoltert. Körperlich und vermutlich auch seelisch wird er das noch ganz lange gespürt haben. Und dann kamen sie aber dann auf wundersame Art und Weise frei und gingen dann weiter nach Thessalonich. Und was passierte da? Nachlesen können wir das im Kapitel 17. Einige Personen, die von Paulus, aber vor allem von Jesus nichts wissen wollten, die heuerten einige üble Leute an. Ich lese uns da kurz Vers 5 vor. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Es kam so weit, dass Paulus und Silas in der Nacht weiterziehen mussten. Sie mussten fliehen, weil die Bevölkerung so gegen sie aufgehetzt wurde. Und so kamen sie nach Beröa. Dort wurden sie deutlich besser aufgenommen, viel friedlicher. Ich vermute, sie haben innerlich aufgeatmet, endlich kommt es besser. Aber dann haltet euch fest, was passierte. Diese Männer, diese üblen Männer aus Thessalonich, die sind ihnen nachgereist. Ungefähr 100 Kilometer, ohne Auto, ohne Flugzeug, sind sie nachgereist, um auch dort in Beröa die Bevölkerung gegen Paulus aufzuhetzen. Aus Sicherheitsgründen musste Paulus wieder weiterziehen. Seine Freunde schickten ihn nach Athen und diesmal alleine. Silas und der andere Freund Timotheus, die blieben vorerst mal zurück. Aber auch in Athen lief es nicht wirklich besser. Viele begannen Paulus zu verspotten, zu beschimpfen. Und so reiste er dann schließlich nach Korinth. Und dort startet jetzt eben unser heutiger Abschnitt. Also merkt ihr, Paulus war zu diesem Zeitpunkt, als er in Korinth ankommt, ziemlich am Boden. Er war ziemlich entmutigt. Vieles lief ganz und gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und es gibt sogar einen handfesten Beweis dafür. Einige Jahre später nämlich schrieb Paulus an die Korinther, die er dort dann kennengelernt hatte, einen Brief. Und darin schrieb er, ich habe euch das da mitgebracht, liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Und jetzt, ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Also Paulus war zu diesem Moment total entmutigt. Er war schwach, schrieb er da. Er war zurückhaltend, er war ängstlich. Und in diesem Zustand kommt er jetzt in Korinth an und da erlebt Paulus jetzt eine große Ermutigung, eine dreifache Ermutigung. Die wollen wir uns heute Morgen miteinander anschauen. Wir beginnen mit unserem Text, Apostelgeschichte Kapitel 18, und wir starten mit den ersten Versen 1 bis 3. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren, wie er, von Beruf Zeltmacher. Die erste Ermutigung, die Paulus in Korinth erlebt, er lernt das Ehepaar Priscilla und Aquila kennen. Ursprünglich kommen sie aus Italien und sie sind wie auch Paulus Juden. Und auch wie Paulus sind sie von Beruf Zeltmacher. Beim Wort Zeltmacher denken wir jetzt vielleicht sofort an unsere Campingferien, an unser schönes Zelt, auf das wir uns vielleicht jetzt schon freuen. Das war vermutlich jetzt nicht die Hauptbeschäftigung von den Menschen damals, von Paulus und den beiden. Zeltmacher, man geht heute davon aus, dass sie hauptsächlich mit Leder gearbeitet haben und verschiedenste Produkte aus Leder hergestellt hatten. Mit Priscilla und Aquila trifft Paulus jetzt auf Menschen, mit denen hat er eine gewisse Basis. Da ist eine gewisse Gemeinsamkeit vorhanden, eben die gleiche Religion und auch der gleiche Beruf. Paulus findet einen Ort, wo er sich anscheinend wohl fühlt. Und wie wir dann auch aus späteren Briefen von Paulus lesen können, muss er die beiden enorm geschätzt haben. Das müssen ganz wertvolle Personen gewesen sein für Paulus. Also Paulus findet neue Freunde. Und es bleibt nicht bei diesen neuen Freunden. Wir lesen die nächsten beiden Verse 4 bis 5. Jeden Sabbat ging Paulus in die Synagoge, wo er Juden wie Griechen für seine Botschaft gewann. Nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus seine ganze Zeit der Aufgabe, den Juden zu predigen und zu bezeugen, der Messias, auf den ihr wartet, ist Jesus. Paulus findet nicht nur neue Freunde, nein, auch alte Freunde kommen zu ihm. Die Freunde, die mal zurückgeblieben waren, die sind ihm jetzt nach einer gewissen Zeit nachgereist. Das ist die erste große Ermutigung, die Paulus erlebt. Der geschwächte Paulus, der entmutigte Paulus, er findet Freunde. Neue und alte. Gott schenkt ihm wertvolle Menschen an seine Seite. Er schenkt ihm Freunde, mit denen er ein Stück Leben teilen kann. Und ich finde es eindrücklich bei Priscilla und Aquila. Ich vermute, die beiden waren nicht begeistert, dass sie nach Korinth reisen mussten. Vermutlich wären die gerne in Italien geblieben, aber sie wurden vertrieben. Sie mussten fliehen. Und doch lässt Gott aus schwierigen Lebenssituationen Freundschaften entstehen, die für die beiden, das Ehepaar, und auch für Paulus, der auch eine schwierige Zeit erlebt, enorm ermutigend und wertvoll ist. Sie sind sich gegenseitig eine große Bereicherung. Ich habe eine Frage für dich, die du gerne mal in die nächste Zeit mitnehmen darfst. Welche Menschen in deinem Umfeld sind für dich eine große Ermutigung? Welche Menschen hat Gott dir an deine Seite gestellt? Vielleicht kannst du dir heute oder in den kommenden Tagen mal einen Moment Zeit nehmen, um Gott Danke zu sagen für diese Freunde, die du hast, für diese Freundschaften. Oder wer weiß, vielleicht könnte es auch mal dran sein, direkt einer Freundin oder einem Freund mal Danke zu sagen für diese Freundschaft. Ich bin seit jetzt gut 10 Jahren mit einigen Pastorenkollegen unterwegs. Wir treffen uns ungefähr alle 6 Wochen und tauschen uns aus. Wir unterhalten uns, wie es uns so geht in unserer Gemeinde. Und nach dem letzten Treffen, letzte Woche, bin ich im Zug nach Hause gefahren und da ging mir der Gedanke durch den Kopf, krass, jetzt bin ich seit ungefähr 10 Jahren, treffen wir uns. Und das ist so enorm wertvoll. Die kennen mich ziemlich gut, ich kenne sie ziemlich gut und wir haben schon einiges miteinander besprochen und zusammen gebetet für teilweise auch herausfordernde Situationen. Und dann habe ich kurz mein Handy hervorgenommen und ihnen auf dem Nachhauseweg noch geschrieben, hey, danke für diese 10 Jahre, wie wertvoll ist das denn? Wir haben das gelesen in diesem Text, Paulus hat sich vorgenommen, auf seiner Reise in all diesen Städten, in denen vorbeigekommen ist, Menschen von Jesus zu erzählen. Und das lief eben nicht immer wie geplant. Manchmal musste er viel schneller weiterreisen. Und auch hier in Korinth verläuft jetzt nicht alles genau so, wie er sich das erhofft hat, wie er sich das gewünscht hat. Wir lesen weiter die Verse 6 bis 8. Doch da die Juden sich ihm gegenüber ablehnend verhielten und ihn sogar beschimpften, schüttelte Paulus den Staub von seinem Mantel und sagte, euer Blut komme über euch, ich bin unschuldig. Von jetzt an werde ich zu den Nichtjuden gehen. Danach wohnte er bei Titius Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Der Synagogenvorsteher Crispus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Hier in diesen nächsten Versen finden wir die zweite große Ermutigung, die Paulus erlebt. Ermutigung durch Gottes Wirken. Es ist spannend, wenn wir das lesen. Eigentlich ging Paulus ja zuerst zu den jüdischen Menschen. Er hatte sich vorgestellt, dass er bei den Juden, die an den gleichen Gott, an den Gott Israels glauben, aber Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben, dass er dort erleben darf, wie Menschen Jesus kennenlernen, wie er dort Gottes Wirken erleben darf. Das war seine Vorstellung, auf das hat er hingearbeitet. Aber manchmal kommt es eben anders, als wir Menschen uns das vorstellen. In Vers 6, wir haben es gerade gelesen, eine große Enttäuschung für Paulus. Die Menschen, mit denen er im Gespräch ist, die wollen nichts hören, ja, sie lästern über Paulus und das, was er sagt. Und darum nimmt er sich von jetzt an mehr Zeit für Nichtjuden. Und so lernt er Titius Justus kennen. Einen Nichtjuden. Und diese Familie, dieses Haus lernt Jesus kennen und es kommt so, lesen wir, dass er dann irgendwann vermutlich ein Zimmer in dessen Haus beziehen kann und von dort aus leben darf. Und durch diese Beziehung, durch diese vielleicht auch das Wohnen an diesem neuen Ort, entstehen jetzt plötzlich ganz neue, für Paulus total unverhoffte Kontakte. Zum Beispiel zum Vorsteher der Synagoge, zu Crispus. Und wir lesen später, entscheidet er sich mit seinem ganzen Haus für ein Leben mit Jesus. Gott wirkt nicht selten ziemlich anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Aber Paulus sieht und erlebt Gottes Wirken. Hier in Korinth darf er jetzt etwas von Gottes kommendem Reich sehen und erleben. Und das ist die zweite Frage, die ich dir heute mitgeben möchte. Wo hast du in der letzten Zeit Gottes Wirken erlebt und gesehen? Gottes Eingreifen. Vielleicht auch das Erlebnis, dass ein Mensch, eine Person Interesse hat an Jesus und du etwas von Jesus weitererzählen kannst. Vielleicht eine positive Veränderung in einer Lebenssituation, für die du ziemlich schwarz gesehen hast. Wo du hoffnungslos, ohne Perspektive warst und plötzlich haben sich Dinge verändert. Vielleicht hast du Vergebung erleben dürfen. Jemand hat dir gegenüber Vergebung ausgesprochen oder du durftest jemandem vergeben. Vielleicht auch irgendetwas ganz anderes. Wo hast du in letzter Zeit Gottes Eingreifen, Gottes Wirken erlebt? Lasst uns Menschen sein, die mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen und Ausschau halten nach Momenten, wo Gott wirkt. Und das sage ich auch mir ganz persönlich, lasst uns Menschen sein, die ihr Blickfeld nicht klein machen oder klein halten, weil wir das Gefühl haben, wir wissen, wie Gott dann wirken müsste. Lasst uns ein weites Blickfeld haben und entdecken und uns vielleicht auch überraschen lassen, wo und wie Gott wirkt. Und lasst uns solche Erlebnisse dann auch teilen und uns gegenseitig ermutigen. Jetzt, wie geht es dir, wenn du diese beiden ersten Ermutigungen, die Paulus erlebt hat, hörst? Vielleicht denkst du jetzt innerlich, ja schön für Paulus, toll für ihn, Halleluja, aber ich erlebe eben genau das nicht. Ja, vielleicht habe ich nette Menschen in meinem Umfeld, das ist schön und gut, aber eine wirklich gute Freundin, einen wirklich guten Freund habe ich nicht. Oder vielleicht sagst du, ja, wie schön wäre es denn, wenn ich Gottes Wirken und Eingreifen auch mal erleben würde. Ich würde das gerne mal sehen, aber ich sehe nichts. Wenn es dir so geht, dann möchte ich dich jetzt auf die dritte Ermutigung aufmerksam machen, die Paulus durch Gott erlebt hat. Eine Ermutigung durch Gott höchst persönlich. In den nächsten Versen, Versen 9 und 10, ermutigt Gott Paulus nämlich persönlich, direkt. Und denken wir nochmal daran, bevor wir das lesen, Paulus war ängstlich, er war zurückhaltend, er war verunsichert, er war entmutigt. Und dann sieht Gott das. Und dann passiert Folgendes, Verse 9 und 10. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und sagte, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. Gott ermutigt Paulus mit den Worten, ich bin mit dir. Vielleicht kommen dir diese Worte irgendwie bekannt vor. Wir finden sie zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte. Dort lesen wir, dass Maria schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringen wird. Und dann steht da in Matthäus 1, 23, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und weißt du was, diese Zusage, die Paulus hier bekommt, das war keine exklusive Zusage an Paulus, die nur an ihn gerichtet war. Das ist ein Versprechen, das Jesus allen denen gibt, die mit ihm leben wollen, die sich an ihm festhalten. Bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, an Himmelfahrt, hat er allen seinen Nachfolgern versprochen, Matthäus 28, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Egal wie entmutigt du vielleicht momentan in deinem Leben bist, es gibt diese Zusage von Jesus, die dir ganz persönlich gilt. Jesus lässt dich nie in keinem Moment alleine. Vers 9, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und ja, jetzt merken wir, wenn wir diesen Satz lesen, ja, da ist ja schon zuerst mal Paulus angesprochen. Paulus, der Apostel, also einer, der von Jesus losgeschickt wurde, den Menschen von Jesus zu erzählen. Darum auch dieses Rede weiter. Das ist schon natürlich spezifisch auf Paulus bezogen. Und ja, wir sind nicht alle Apostel. Aber alle, die wir mit Jesus leben wollen, sind wir seine Nachfolger, sind wir seine Jünger. Wir sind alle in gewisse Lebenssituationen hineingestellt. Vielleicht bist du eine Mama oder ein Papa und du bist mehr oder weniger rund um die Uhr mit der Erziehung der Kinder engagiert. Du Du begleitest die Kinder. Auch das kann in gewissen Zeiten enorm anstrengend und ermüdend sein. Vielleicht zwischenzeitlich auch total entmutigend. Vielleicht erlebst du Entmutigendes auch an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht in deinem direkten Umfeld, vielleicht in der Seniorenwohnung, Alterswohnung, wo du zu Hause bist. Vielleicht in deinem Schulumfeld, vielleicht in der Nachbarschaft, in deinem Verein, wo du dich ehrenamtlich engagierst, wo auch immer. Egal in welcher Situation du dich befindest, diese Zusage, diese große Ermutigung von Gott gilt auch dir. Ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, mach weiter, gehe mutig vorwärts. Dort an dem Ort, wo du lebst, wo du bist, wo du tätig bist, in deinem alltäglichen Umfeld. Genau dort sollst du wissen und darfst du wissen, Jesus ist mit dir und bei dir und lässt dich nie, in keinem Moment alleine. Ich glaube, dieser Text hier, dieser Abschnitt, der will uns, will dich ganz persönlich, dich als Einzelperson ermutigen. Und ich glaube, dieser Text will aber auch uns gemeinsam als Gemeinde ermutigen. Und das ist der vierte Gedanke. Ich bin überzeugt, dieser Text will uns als Gemeinde, und wir sind jetzt hier die FEG in Murten, ganz, ganz stark ermutigen. Ein abschließender Gedanke zu Vers 10. Wir haben es gelesen, da steht, ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. Diese Aussage ist Ermutigung pur. Paulus bekommt hier einen Blick in die für uns Menschen eigentlich normalerweise unsichtbare Welt von Gott. Ein Blick in eine Welt, die uns noch versperrt ist. Gott sagt ihm, Paulus, hier in dieser Stadt, hier in Korinth, also direkt in deinem Umfeld, wo du jetzt bist, das sind Menschen, das sind viele Menschen, die gehören zu meiner Familie. Sie selbst wissen vielleicht noch gar nichts davon, aber ich bin gerade dabei, sie vorzubereiten. Und sie gehören zu mir, zu unserer großen Familie. Und Paulus, du musst jetzt nicht zuerst irgendwie mühsam Menschen zusammensuchen. Du musst auch nicht Menschen irgendwie zu bekehrten Menschen machen. Nein, mache du sie auf mich, auf Jesus aufmerksam, hole sie quasi einfach ab mit dem Evangelium, mit dieser guten Botschaft von Jesus. Klar, wir können uns jetzt natürlich da die Frage stellen, wie das bei uns hier in Murten aussieht. Auch da, diese Aussage ist zuerst für Korinth. Hat Gott denn auch in Murten und in der Region hier Menschen vorbereitet? Und vielleicht löst diese Frage auch einige Zweifel in uns aus. Vielleicht, weil wir schon über viele Jahre mit Menschen freundschaftlich unterwegs sind und auch immer mal wieder etwas über Jesus erzählen und wir sehen aber einfach nichts oder wir sehen keine Schritte, dass Menschen irgendwie Interesse hätten oder einen Schritt auf Jesus zugehen. Da können Zweifel kommen. Und ja, vielleicht treffen unsere Vorstellungen nicht immer so ein, wie wir uns das vorstellen oder hoffen. Aber ich glaube, die Geschichte von Paulus hier in Korinth, die darf uns eine riesig große Ermutigung sein. Denn wir müssen wissen, Korinth, das war eine total verrufene Stadt. Korinth war eine Hafenstadt. Und in einer Hafenstadt damals und vermutlich auch heute noch, da prallen unzählige Kulturen aufeinander. Da prallen unzählige Religionen und auch unzählige Moralvorstellungen aufeinander. Wenn man sich da ein bisschen informiert, wie Korinth war, ich kann euch sagen, in Korinth gab es nichts, was es nicht gab. Und das ist gar nicht mal so positiv gemeint. Da lief ganz viel und auch ganz viel sehr Verwerfliches. Und das Krasse ist, Korinth hatte nicht einfach nur einen Hafen. Aufgrund der geografischen Lage hatte Korinth zwei Häfen. Also da war die volle Ladung Hafenstadt, was man sich nur vorstellen kann. Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen, in Korinth gab es einen ganz besonderen Tempel. Tempel waren damals nichts Besonderes, das hatte man. Da stand ein Tempel für die Liebesgöttin Aphrodite. Und das war nicht irgendein Tempel, das war ein Haus der Prostitution. Allein in diesem Tempel arbeiteten über 1000 Prostituierte. Und Korinth war genau für solche Dinge bekannt und berühmt. In der damaligen Sprache, ganz spannend, da gab es auch so eine umgangssprachliche Sprache und da hat sich in dieser Zeit ein Wort hat man erfunden. Und zwar haben die Menschen das Verb abgeleitet von Korinth erfunden. Also so wie bei uns, denn zum Beispiel gibt es das Nomen ein Spiel und man kann spielen als Verb. Und so hat man aus dem Nomen Korinth ein Verb abgeleitet, also quasi Korinthen, müsste man das auf Deutsch übersetzen, oder besser verständlich korinthisch leben. Und wisst ihr, was das bedeutet hat? Das war, damit meinte man ein völlig ausschweifendes Leben führen, voll mit Alkohol und voll mit Prostitution. Das war, hey, gehst du mal wieder Korinthen? Und dann wussten alle, was gemeint war. Und stellt euch jetzt vor, und hier in dieser Stadt, da sagt Gott jetzt Paulus, genau in dieser Stadt habe ich ein großes Volk. Viele Menschen sind da, die zu meiner Familie gehören. Wow. Ich will Murten und die Region Murten überhaupt nicht mit Korinth vergleichen. Unser Hafen ist auch ziemlich klein. Aber ich bin überzeugt, auch in Murten hat Gott viele Menschen vorbereitet und ist jetzt dabei, Menschen vorzubereiten. Und es gibt viele Menschen, wo Gott sagt, die gehören zu meiner Familie und sie selbst wissen es noch nicht. Und wir vermuten es vermutlich auch noch nicht. Ich wünsche mir das für mich persönlich, für uns als Einzelperson, aber auch uns, für uns als Gemeinde, dass wir mit so einem Bewusstsein durchs Leben gehen. Nicht, dass wir die Guten sind und wir haben es kapiert und wir haben es begriffen und besitzen jetzt das Richtige und jetzt müssen wir irgendwie Menschen zu Jesus Nachfolgern machen. Das können wir sowieso nicht. Darum bin ich auch überzeugt, dass jede Art von Druck oder vielleicht auch so subtile Art von Druck wirklich völlig falsch ist. Wir müssen nichts herbeizwingen. Ich bin überzeugt, wenn Gottes Geist wirkt, dann kommt er zum Ziel. Und darum ist die Einladung an uns, lasst uns mit diesem Bewusstsein leben. In meinem Umfeld, in deinem Umfeld, da leben Menschen, die Gott zu seiner Familie zählt. Und sie wissen es noch nicht. Lasst uns so in die nächsten Tage gehen, in unser Umfeld, an unseren Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unserem Hobby. Das sind Menschen, die Gott zu seiner Familie zählt. Und hey, klar, wenn ich dann etwas Kleines dazu beitragen kann, dass ein Mensch einen vielleicht ersten, vielleicht einen weiteren, einen nächsten, vielleicht aber auch einen entscheidenden Schritt auf Jesus zumacht, hey, dann will ich doch bereit sein, diesen Schritt zu begleiten. Das ist unsere Aufgabe. Mich begeistert das. Gott hat Paulus hier in dieser Nacht ein Bild gegeben, eine Vision gegeben, dass da viele Menschen sind, die zu Gottes Familie gehören. Lasst uns auch mit so einem Bild leben, mit so einer Vision. Das sind Menschen direkt um uns, die Gott zu seiner Familie zählt. Lasst uns auf dieses Bild hin leben. Lasst uns davon träumen, dass noch viele Menschen, an die wir heute gar nicht denken und Menschen, die selbst das noch nicht wissen, eines Tages zu dieser großen Familie von Gott gehören. Eines Tages Teil sind von unserer Familie und hier jeden Sonntag selbstverständlich ein- und ausgehen, weil sie zu Gott gehören. Ich wünsche mir, dass genau dieses Bild unsere Gemeinde hier in Murten prägt. Ermutigt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich lese uns den letzten Satz von diesem Text. Vers 11. So blieb Paulus 1,5 Jahre dort und lehrte Gottes Wort. Paulus hat in Korinth eine dreifache Ermutigung erlebt. Durch Freunde, durch Gottes Wirken und durch Gott, durch eine Zusage ganz persönlich. Und das Resultat dieser Ermutigung war, Paulus blieb 1 Jahr und 6 Monate in Korinth. Für diesen Lebensabschnitt von Paulus war das eine sehr lange Zeit. In einem enorm schwierigen Lebensabschnitt, in einem enorm entmutigenden Lebensabschnitt, hat Paulus eine große Ermutigung bekommen von Gott. Und wenn du momentan vielleicht auch entmutigt bist und ängstlich und hoffnungslos, dann wünsche ich dir von Herzen, dass auch du eine solche stärkende Ermutigung von Gott erlebst. Vielleicht heute, direkt in diesem Gottesdienst, vielleicht später, vielleicht in den nächsten Tagen. Vielleicht durch Freunde. Vielleicht durch alte Freunde, vielleicht durch neue Freunde. Überlege in der nächsten Zeit, welche Freunde sind für dich eine große Ermutigung? Sage Gott Danke für diese Freunde. Und vielleicht lohnt sich auch die Überlegung, in welche Beziehungen, in welche Freundschaften du investieren solltest. Vielleicht erlebst du eine Ermutigung durch Gottes Wirken. Wo hast du vielleicht in letzter Zeit Gottes Wirken, Gottes Eingreifen erlebt? Was könnte dir möglicherweise helfen, mit offenen Augen, mit offenen Ohren durch den Alltag zu gehen, um Gottes Wirken zu suchen und zu erkennen und zu sehen? Aber vielleicht fällt es dir momentan auch einfach schwierig, wenn du an diese beiden ersten Ermutigungen denkst, weil du es eben nicht erlebst. Dann lade ich dich heute Morgen ein, halte dich einfach an dieser schlichten Zusage von Jesus fest. Er sagt dir ganz persönlich zu, ich bin mit dir. Ich lasse dich nie, aber auch wirklich nie alleine. Vielleicht ist es für dich dran, diesen einen Vers in der nächsten Zeit, vielleicht immer nach dem Aufstehen mal kurz durchzulesen. Vielleicht am Mittag, kurz bei der Mittagspause diesen Vers kurz nach vorne zu halten, durchzulesen. Vielleicht abends, bevor du schlafen gehst. Am Ausgang der Infothek liegen solche kleine Zettel auf mit genau diesem Vers. Und vielleicht ist es für einige von euch dran, so einen Zettel mitzunehmen, ihn irgendwo ins Portemonnaie, wo auch immer zu tun und in den nächsten Tagen einfach nur diesen Vers zu lesen und dich durch diese Zusage, die auch dir persönlich gilt, dich von Gott ermutigen zu lassen. Und damit wir jetzt heute nicht nur in Anführungszeichen dieses Versprechen von Jesus hören oder lesen, sondern auch erleben und sogar ein Stück weit schmecken können, freue ich mich jetzt sehr, dass wir gemeinsam noch das Abendmahl feiern. Denn mit dem Abendmahl erinnern wir uns genau daran, dass Jesus für dich und mich in den Tod gegangen ist, für alle Schuld, für alles Leid. Mit seinem Sterben, seinem Tod am Kreuz hat Jesus gezeigt und bewiesen, dass er diese Zusage, dass er für uns Menschen ist und uns nie alleine lassen will, dass er das bis zum bitteren Ende durchzieht. Diese Zusage hat ihn sein Leben gekostet. Und wie heute, wir dürfen wissen, dass dieser Tod von Jesus nicht das Ende der Geschichte ist. Jesus ist auferstanden und lebt. Und so dürfen auch wir wissen, wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, er an unsere Stelle in den Tod gegangen ist und wir auch mit ihm auferstehen werden zu einem ewigen Leben. Ich glaube, das ist die größte Ermutigung überhaupt. Eine wunderbare Perspektive. Und wer das glaubt, der ist jetzt herzlich eingeladen, während dieser kommenden Lobpreiszeit, wir singen 4 Lieder miteinander, nach vorne zu kommen, ein Stück Brot, den Traubensaft zu nehmen und das Abendmahl zu feiern. Das Abendmahl, das wollen wir nicht gedankenlos oder leichtfertig feiern. Darum soll jeder für sich selbst prüfen, ob und wie er das Abendmahl feiern möchte. Ich lese uns die Worte von Jesus, die er selbst seinen Jüngern gesagt hat, bevor er mit ihnen das Abendmahl gefeiert hat. Wir finden das in Matthäus 26, ab Vers 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Es ist alles für dich vorbereitet. Jesus sagt dir, ich bin da für dich. Du bist eingeladen, herzlich zu dem Abendmahl und in die Zeit. Danke vielmals der Band, dass ihr uns hier begleitet.